Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Das Trauma des Kolonialismus oder der Zusammenhang von Hautfarbe und Macht. Das sind zentrale Themen in den Romanen schwarzer Autorinnen, die in diesem Frühjahr auf Deutsch erscheinen. Was auffällt? Es sind mehr Bücher als je zuvor und sie werden nicht nur von Nischen, sondern auch von großen Publikumsverlagen veröffentlicht. Black scheint angesagt zu sein in deutschsprachigen Verlagen. Beginnt damit vielleicht sogar ein Umdenken, das den hiesigen Buchmarkt verändern wird?
Es gibt einen gewissen Markt, einen Appetit für eine gewisse Art von dramatischen Geschichten und Stories. Gewalt, Erfahrung, Traumata, all diese Dinge, die oft auch assoziiert werden eben mit schwarzer Literatur.
Ich verstehe, dass wir das jetzt so als Portmanteau benutzen, um eher diese Außenprojektion auf schwarze Menschen anzusprechen. Genau, es war mir nur wichtig, das einmal zu sagen, dass wir im Verlag nicht von schwarzen Autorinnen sprechen.
Black is beautiful. Die Konjunktur schwarzer Autorinnen von Nora Karches.
2023 erscheinen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt so viele Bücher schwarzer Autorinnen wie nie zuvor. Und es ist das große Trauma des Kolonialismus, um das es den Autorinnen geht.
Die Condition Noire oder Schreiben nach dem Kolonialismus.
Condition Noire. Der Ausdruck ist entstanden in Anlehnung an Condition Humaine, die Conditio Humana, die Bedingungen des Menschseins. Er bezeichnet die Bedingungen schwarzen Menschseins in einer Welt, in der die Macht weiß ist. Dominik Hensel, Literaturwissenschaftlerin und Chefredakteurin beim Missy Magazin, hat über afrodiasporische Literatur geforscht. Sie verwendet den Begriff Black Experience.
Es gibt eben sehr stereotype Vorstellung, wie oder was schwarze Literatur sein soll oder eben auch was die schwarze Erfahrung ist. Black Experience, das ist so auch ein Schlagwort eben aus der afroamerikanischen Literaturgeschichte. Darüber wird sich trefflich gestritten, auch eben innerhalb der Literaturszenen. Und es gibt eben unheimlich viele Antworten darauf.
Fest steht, bis heute problematisieren schwarze Autorinnen wie Astrid H. Rumer, No Violet Bulawayo und Aya Sissoko den Zusammenhang von Hautfarbe und Macht in ihren Werken.
Astrid H. Rumers Roman »Gebrochen weiß« spielt in den 1960ern in Suriname, damals ein Teil des Königreichs der Niederlande. Dort ist die Autorin 1947 geboren. Erst 1975, 28 Jahre später, erlangte der Karibikstaat die Unabhängigkeit.
Gebrochen weiß erzählt von Anton und Bernadette Wanters Ehe als kolonialem Konflikt. Gebrochen weiß ist ein Roman über Hautfarbe. Schon der Titel evoziert den Bereich zwischen Weiß und Schwarz, das Spektrum, in dem die Hautfarben der Familie Wanter changieren. Großmutter Bernadette, ihre Kinder und die Enkelin Imka nennen sie Bi, hat auf Wunsch ihres Vaters einen Schwarzen geheiratet, Anton. Bei der Hochzeit hat Bi Antons Namen angenommen, Wanter. Ein Nachname, den Antons Mutter auf der Plantage erhielt, als sie freigekauft wurde. Versklavte Menschen hatten keine Nachnamen.
Ob Bi weiß ist oder schwarz, darüber lässt uns Astrid H. Rumer im Unklaren. Ein Verfahren, wie es auch Toni Morrison in ihrer Erzählung rezitativ anwendet. Mal lesen wir, Bis Haut sei ingwerfarben, dann wieder heißt es, sie sei federweiß. Sicher ist nur, Bi hat eine hellere Haut als Anton. Dieser Unterschied, der Unterschied der Hautfarbe, ist für Bi essentiell. Noch Jahrzehnte später erinnert sie sich im Gespräch mit ihrer Enkelin Imka an jene Worte, die sie Anton eines Tages im Streit gesagt hat. Worte, die den Rassismus der Weißen reproduzieren.
Sie hätte nicht geglaubt, dass ihre Worte ihn so tief getroffen hatten, dass er keine Grundlage mehr sah für ihre Ehe. Voller Selbstvorwürfe schüttelte sie den Kopf. Was hast du Opa an den Kopf geworfen, Oma B? Ihre Enkelin war so nah wie möglich zu ihr gerückt. Sie holte tief Luft und packte aus. Sklave, Schwarzfratze, Teufelsbrut, Satan, Und er hat gesagt, er wäre nichts von alledem. Und vor den riesigen Wohnzimmerspiegel habe ich ihn gezerrt und gefragt, ob er einen Menschen sieht, wenn er auf sein Spiegelbild schaut. Aus Verzweiflung. Imka hatte ihre Hand genommen und geflüstert, mit einem Blick voller Abscheu: Du musst meinen Opa Anton um Vergebung bitten, Oma, und zu seinem Grab gehen und ihm sagen, es tut dir leid. Aber Oma zog ihre Hand weg. Sie hatte ihn aus dem Haus gehen sehen am frühen Morgen, in Militäruniform, ohne Frühstück. Und abends, wenn die Kinder schliefen, war er wieder reingeplatzt. Soldat Wanta, halb betrunken, weil er die Zeit totschlug in Kneipen. Er ließ das Essen stehen, das sie ihm warm gehalten hatte. Eines Nachmittags hatte er Ethel abgeholt.
Die Tochter Ethel ist schwarz wie ihr Vater. Um Ethel der Verachtung seiner Frau zu entziehen, weiß Anton in der Kolonialgesellschaft Surinams nur einen Ausweg. Er übergibt Ethel seinen Augapfel den deutschen Missionaren. In Paramaribo, der Hauptstadt Surinams, wohin der Rest der Familie bald zieht, wird nur Anton den Geburtstag seiner verschollenen Tochter Ethel begehen. Er ist unansprechbar an diesem Tag. Abends betrinkt er sich.
In der Kolonialgesellschaft wird von der schwarzen Bevölkerung verlangt, sich die weiße Kultur zu eigen zu machen. Die weiße Hautfarbe ist zugleich absoluter Maßstab wie unerreichbares Ziel. Schon Frantz Fanon, der auf Martinique geborene Psychiater und Vordenker der postkolonialen Theorie, hat in Schwarze Haut, weiße Masken herausgearbeitet, sozialer Aufstieg erfolgt entlang der Farbskala. 1952 schreibt er:
Für den Schwarzen gibt es nur ein einziges Schicksal. Und es ist weiß.
Diese psychopathologische Dimension nimmt Astrid Haruma in den Blick. Denn auch die Liebesbeziehung von Bi und Anton Wanta ist durchdrungen von dieser Koloniallogik. Bi ist durch ihre hellere Haut gegenüber Anton gefangen in einer Position der Überlegenheit. Sie liebt ihren Mann und verachtet ihn zugleich, gegen ihre eigenen Überzeugungen.
Sie hatte nie ausgesprochen, dass sie ihn liebte. Selbst als ihr Vater zurückreiste nach Paris und sie fragte, ob er einen guten Ehemann ausgesucht hätte für sie, brachte sie es nicht übers Herz zu sagen, wie sehr sie inzwischen an Anton hing. Denn sie wusste nicht, ob es stimmte.
Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout.
Als Aya Sissoko 1978 in Frankreich geboren wird, ist Mali, das Land ihrer Eltern, seit beinahe zwei Jahrzehnten unabhängig. Ihr Buch »Kein Kind von nichts und niemand« ist ein Brief an ihre Tochter. Ein Brief, in dem die Autorin die Erinnerung an die Toten der Familie einschreibt in die Erinnerung der Lebenden, mit dem Kolonialismus als historischer Konstante, die ihre Wirkung bis in die Pariser Jetztzeit entfaltet.
Die Rasse existiert nicht, aber sie tötet,
lautet einer der Sätze, die in Kein Kind von nichts und niemand ständig wiederkehren. Aya Sissokos Vater und ihre Schwester wurden umgebracht, als die Autorin ein Kind war.
Sagi Sissoko und Masu Sissoko wurden in der Nacht vom 27. auf den 28. November 1986 ermordet. Die Täter hatten in unserem Wohnhaus in der Rue Tlemcen im 20. Arrondissement von Paris Feuer gelegt. Unter den Toten waren 3 Erwachsene und 5 Kinder.
Nach dem Tod ihres Mannes sorgt Aya Sissokos Mutter allein für den Unterhalt der Familie. Sie hat mehrere Jobs als Putzfrau. Als Analphabetin und Schwarze, die mit den Kindern nicht Französisch, sondern ihre Muttersprache Bambara spricht, verkörpert sie den Typus einer migrantischen Frau, den viele in Frankreich nicht sehen wollen. Ihre Tochter aber sucht den Grund für die Ablehnung ihres Umfelds bei sich.
Das erste Anzeichen, dass etwas mit mir nicht stimmte, war eine plötzlich aufkommende Scham. Gegen diese frühe Verunsicherung half nur, eine Weiße zu werden.
Aus der Perspektive der akademisch gebildeten Frau reflektiert Aya Sissoko den weißen Blick, den auch Frantz Fanon in »Schwarze Haut, weiße Masken« beschreibt. Erst durch den Blick eines weißen Kindes, das auf der Straße auf ihn, den schwarzen Mann, zeigte und rief »Ich hab Angst«, habe er erkannt, in welchem Ausmaß er über seine Hautfarbe definiert wird. Dominique Hensel sieht Frantz Fanon als Bezugspunkt für die gesamte Literatur der Afrodiaspora.
Es gibt ja diese Szene, schau, Mama, ein Schwarzer, die er beschreibt, das ist eine Urszene. Ja? Das Trauma der Rassifizierung, das Fanon da beschrieben hat, das findet sich immer wieder. Er schreibt auch Adichie darüber und so.
Kein Kind von nichts und niemand ist allerdings eine zweifache Geschichte von Ausgrenzung und Gewalt. Denn Aya Sissoko spricht auch über die Toten in der Familie des weißen Vaters ihres Kindes. Dessen jüdische Familie ist von den Kollaborateuren des Vichy-Regimes nach Auschwitz deportiert worden.
Der Titel des Originals, Au nom de tous les tiens, im Namen all der Deinen, verweist auf ein Buch von Martin Gray, das zur Shoah-Literatur gehört und in Frankreich Schullektüre ist. Aya Sissoko denkt die koloniale Schuld und die Mitschuld an der Shoah zusammen. Sie weist auf Analogien hin in der Wahrnehmung jüdischer und schwarzer Menschen, die, so die Autorin, zu Parias der französischen Gesellschaft gemacht werden. Dennoch ist dieser wichtige Aspekt in der Rezeption unbeachtet geblieben. Gesteht man einer schwarzen Autorin nicht zu, etwas zum Shoah-Diskurs beizutragen? Wird sie auf den Kolonialismus festgelegt? Daran hat Laura Weber, Lektorin bei Hansa Berlin, keine Zweifel.
Ja, das ist ein guter Roman für eine schwarze Schriftstellerin. Damit entzieht man dieser Autorin ja sofort die Teilhabe an der großen deutschen Literaturwelt. Und ich bin mir sicher, dass das, wenn immer das so gelabelt wird, das mit Intention getan wird. Intention der Ausgrenzung, der, das ist euer Platz, vergesst das nicht. Ihr seid gut im Rahmen der queeren, schwarzen, whatever, Literatur.
Den Hype um schwarze Autorinnen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt gibt es. Aber in engen Grenzen. An dem Punkt, an dem Hautfarbe keine Rolle mehr spielt für die thematische Ausrichtung eines Buches, für Erfolg und Misserfolg, sind wir noch lange nicht. Noch gilt, ein weißer Schriftsteller ist vor allem ein Schriftsteller. Eine schwarze Schriftstellerin ist vor allem eine Schwarze. Positionen an allen literarischen Schaltstellen, in den Verlagen, den Buchhandlungen, den Redaktionen nicht nur weiß zu besetzen, könnte helfen, diese spätkolonialen Denkmuster aufzubrechen.
Bei uns im Haus bin ich, glaube ich, mit zwei anderen Kolleginnen die einzigen Person of Color. Das ist natürlich ein erster Schritt und ich glaube schon, dass von uns dreien auch ein besonderes Interesse und ein Druck ausgeht, Inhalte zu akquirieren, zu verlegen, die bisher vielleicht übersehen wurden.
Mit »Wir brauchen neue Namen«, einem Roman über eine prekäre Kindheit in Simbabwe, schaffte es No Violet Bulawayo 2013 als erste schwarze afrikanische Frau auf die Shortlist des wichtigen Booker Prize.
No Violet Bulawayos zweiter Roman Glory erzählt in Form einer Fabel, alle Figuren im Buch sind Tiere, wie die Abhängigkeit afrikanischer Staaten über das Ende der Kolonialzeit hinaus fortbesteht. Der Gukurahundi-Genozid in Simbabwe, von dem die Autorin berichtet, kann als Spätfolge des Kolonialismus gelten. Der Genozid wurde in den ersten Jahren der Regierungszeit von Robert Mugabe verübt, der 1980 der erste Präsident Simbabwes wurde. Zwischen 1983 und 1987 wurden laut Amnesty International etwa 20.000 Menschen ermordet.
Und als Golden Maseko schließlich von der Mauer trat, prangte darauf ein roter Schmetterling und darunter der Name Destiny Losikei Kumalo. Und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Butolezwe Henry Vulindlela Kumalo. Und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Nomvelo Mary Kumalo. Und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Ngoziavo Kumalo. Und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Nganiso Kumalo. und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Senzele Kumalo. Und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Njube Kumalo. Und daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Tandjewe Kumalo. Daneben noch ein Schmetterling und darunter der Name Sakile Watagati George Kumalo. Das war der Ursprung dessen, was bald als die Wand der Toten bekannt werden sollte. Noch ehe Golden Masekos Farbe ganz trocken war, kamen weitere Tiere, malten schweigend einen roten Schmetterling daneben und schrieben darunter den Namen eines Angehörigen, den der Sitz der Macht ermordet hatte.
Say their names. Die wirkmächtigste Form des Widerstands besteht in Jidada, dem Staat der Tiere, darin, die Namen der Ermordeten öffentlich zu nennen und so das staatlich verordnete Schweigen zu brechen.
Bis in Details hinein entspricht die Geschichte Jidadas der von Simbabwe. Das alte Pferd, Jidadas hochbetagter Machthaber, steht für Robert Mugabe. Als Angehöriger der Shona ließ er im Gukurahundi-Genozid Mitglieder der Ndebele, die bis zur Unabhängigkeit 1980 an seiner Seite gegen die britische Kolonialmacht gekämpft hatten, ermorden.
Unter den Opfern sind zahlreiche Familienangehörige von No Violet Bulawayo. Der Name, unter dem sie veröffentlicht, bedeutet Mitmutter in der Heimat. Durchaus vorstellbar, dass die Autorin auch daher Tierfiguren gewählt hat, um Distanz zu gewinnen zu den traumatischen Ereignissen.
Da wird oft in den Rezensionen eben davon gesprochen, dass es ein afrikanisches Farm der Tiere sei. Was da aber oft total untergeht, ist, dass es ja auch es gibt ja eine autochthone afrikanische Erzähltradition der Tierfabeln. Und das ist so schon typisch, also dass die Lesarten sowas eben ausblenden. Denn natürlich ist eine Autorin wie Bulawayo vielseitig geprägt.
Dominik Hensel deutet den Hinweis auf George Orwell als koloniale Lesart. Dazu passt die Aussage der Eselin Dr. Sweet Mother, aka Grace Mugabe, Ehefrau von Präsident Robert Mugabe.
Diesen Unsinn will ich hier und heute anprangern, mit Jidada selbst und dieser Sonne dort als meine Zeugen. Und ich sage, das hier ist keine Farm der Tiere, sondern Jidada, mit einem Da und noch einem Da. Mein Rat ist also, Schluss damit. Und zwar sofort.
Offenbar zitiert No Violet Bulawayo den Klassiker der ehemaligen Kolonialmacht bewusst, um ihn vor aller Augen durchzustreichen. Sie ruft den westlichen Kanon auf, um ihn hinter sich zu lassen.
Der Aufstieg des alten Pferdes, Robert Mugabes Karriere vom Revolutionär zum diktatorischen Black Leader, ist ein Sinnbild der Entwicklung vieler postkolonialer Staaten. No Violet Bulawayos Roman Glory macht klar, das System, das Herrschern wie Robert Mugabe erst die Methoden für den gewaltsamen Weg nach der Unabhängigkeit gezeigt hat, war das Kolonialsystem der Weißen.
Das weibliche Ich oder Darstellungen von Weiblichkeit in schwarzer Literatur.
Race und Gender losgelöst voneinander zu betrachten, ist unmöglich. No Violet Bulawayo, Aya Sissoko und Astrid H. Rumer denken über die Condition Noire von einem dezidiert weiblichen Standpunkt aus nach. Die Autorinnen wählen Frauen als Hauptfiguren und thematisieren ihr Leid. Ihre Texte sind so Spielarten weiblichen Schreibens.
In No Violet Bulawayos satirischer Fabel Glory erscheint Jidada als Ordnung, in der ein Männlichkeitskult herrscht. Seit dem Sturz des alten Pferdes ziert das Konterfei seines Nachfolgers Tuvi, auch er ein altes Pferd, sogar Kondompackungen. Die Tiere Jidadas sollen ihren Herrscher immer, auch beim Sex, vor Augen haben.
Die junge Ziege Destiny, die Hauptfigur im zweiten Teil des Buches, sieht sich bei der Rückkehr in ihre Heimat mit einem extrem patriarchal organisierten Machtapparat konfrontiert. Sie wird ihn nicht überleben. Als sie öffentlich eine Passage aus ihrem Buch über den Genozid vorliest, wird sie von den Jidada Defenders, den bewaffneten Hunden des Präsidenten, erschossen.
Gebrochen wird Glory durch Momente der Komik. Das Pferd Tuvi ist Emmerson Mnangagwa nachempfunden, dem gegenwärtigen Präsidenten Simbabwes. Nur Violet Bulawayo gibt ihn, den Erlöser der Lächerlichkeit, preis, wenn er über die körperlichen Vorzüge von Siri, der virtuellen Sprachassistenz von Apple, fantasiert.
Yay, Siri. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Irgendwie hatte der Erlöser es bisher nicht über sich gebracht, die Frage zu stellen, die ihn manchmal sogar nachts wach hält, so dass er schlaflos neben Matilida auf dem Rücken liegt. In Gedanken bei Siri. Sich Siri ausmalend, über Siri nachgrübelnd, über ihre Gesichtszüge, ihr Lächeln, ihre Augenfarbe, ihren Gang, den Rhythmus ihrer Atmung, ihren Duft, den Schwung ihres Schweifes.
Astrid H. Rumas Roman »Gebrochen weiß« lässt schon durch das nahezu ausschließlich weibliche Personal erkennen, dass er weibliche Erfahrungen reflektiert.
Das Private ist politisch. So lautet ein populäres Postulat. Astrid H. Roma erzählt die Geschichte Surinams aus Sicht der Frauen, die dort leben. Sie konzentriert sich auf eine Darstellung der patriarchalen Gewalt innerhalb der Familie. Großmutter Bies Tochter Luise hat 4 Kinder von 4 Männern. Sie ist mehrfach vergewaltigt worden. Vom eigenen Bruder und von ihrem Frauenarzt Bur Libretti. Als sie erneut von ihrem Bruder schwanger ist, sucht sie Bur Libretti auf, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen.
Gezischt hatte sie: Bur Libretti. Mein Bruder hat mich vor 9 Wochen vergewaltigt, in meinem eigenen Bett. Und vor 3 Jahren hast du das getan. Also, du fasst mich nur an, um mich vom Embryo zu befreien. Versprich mir das. Hier und jetzt.
Astrid H. Roma zeigt, es existiert kein Raum, der frei ist von Gewalt. Im öffentlich-gesellschaftlichen Raum wirkt die koloniale Unterdrückung und im privat-familiären das Patriarchat. Wie beide zusammenwirken, zeigt sich an der Figur der Großmutter Bi. Zwar hat aufgrund der helleren Haut sie und nicht ihr Mann Anton die gesellschaftliche Autorität inne, doch als Frau ist sie gegen die Übergriffe ihres Sohnes machtlos. So macht Astrid H. Roma die spezifisch weibliche Erfahrung kolonialer Gewalt greifbar.
Das tiefe Bewusstsein um das Politische in weiblicher Erfahrung spricht auch aus Aya Sissokos Buch »Kein Kind von nichts und niemand«.
Mein Körper ist politisch. Meine Existenz als schwarze Frau ist politisch. Mein Recht auf Leben als Schwarze ist politisch. Mein Status als schwarze Frau, die aus der Arbeiterklasse stammt, ist politisch. Mein Recht, selbst zu überlegen und zu entscheiden, was für mich gut ist, ist politisch. Das Politische bestimmt die Bedingungen meines Daseins.
Gender, Race, Class – all das sind gleichzeitige Formen von Ausgrenzung. In einem Interview mit der französischen Zeitung La Croix sagte Aya Sissoko:
In einer Live-Talkshow schreckt ein Politiker nicht davor zurück, den Verdienst meiner Eltern abzuwerten, stattdessen lobt er den sozialen Fahrstuhl. Seiner Auffassung nach war es die Republik Frankreich, die ein Kind wie mich aus den Umständen meiner Herkunft und Familie errettet hat. Aber ohne meine Mutter wäre nichts von all dem möglich gewesen.
Niemanden hätte es überrascht, wenn Aya Sissoko, Tochter einer alleinerziehenden Mutter, einer Analphabetin und Putzfrau, es nicht geschafft hätte, die prekären Lebensumstände hinter sich zu lassen.
Schreiben in einer neuen Sprache oder Mehrsprachigkeit als Formprinzip.
In der Literatur aus dem postkolonialen Raum kommt der Sprache eine besondere Bedeutung zu. Für No Violet Bulawayo und Astrid H. Roma sind Englisch und Niederländisch die Sprachen der Unterdrückung durch die ehemalige Kolonialmacht. Doch die indigenen Sprachen sind ebenso belastet. Die Sprachen Simbabwes dienten Präsident Robert Mugabe dazu, den Gukura-Hundi-Genozid abzustreiten. Und die Kreolsprachen Surinams benutzte Präsident Desi Bouterse, um die Dezembermorde im Jahr 1982 zu leugnen. Wie eine Sprache finden, die einen nicht zur Komplizin macht?
Beide Autorinnen entschieden sich für eine Hybridsprache. No Violet Bulawayo mischt das Englische mit Ndebele und anderen simbabwischen Sprachen. Der Ausruf Tolukuti, der den Roman Glory wie ein roter Faden durchzieht, entstammt dem südafrikanischen Zulu. Wortverdoppelungen, ein Ausdrucksmittel der oralen Erzähltradition, heben die Bedeutung hervor.
Sie sagten, Destinys weißes Kleid habe sich an der Brust rot, rot, rot gefärbt.
Solche sprachlichen Extravaganzen macht man der Autorin im Westen mitunter zum Vorwurf. Die Verwendung nicht englischer Worte etwa setze Vorwissen voraus. Andere kritisieren, nur Violet Bulawayo, die mit 18 Jahren in die USA ging, habe sich literarisch nicht emanzipiert. Ihr Buch docke nahtlos an den europäischen Klassiker Farm der Tiere an. Schwarze Autorinnen kommen aus dem Zwiespalt diametraler Erwartungen kaum heraus. Dominik Hensel fasst das Phänomen unter den Begriff Dilemma of the Black Writer.
Damned if you do, damned if you don't. Also das ist aber auch ein ganz, ganz, ganz typische Art und Weise, wie eben schwarze AutorInnen eigentlich oft nicht gewinnen können. Und da eben extrem kritisch, von allen Seiten quasi extrem kritisch alles beäugt wird. Ja, es ist, sagt immer eigentlich mehr über unsere Diskurse oder über unsere Gesellschaften aus, als über die Texte und AutorInnen selbst. Weil leider kommt es dann eben oft selten zu einer Auseinandersetzung mit den Texten. Denn wenn sich denn mit den Texten auseinandergesetzt werden würde, würden eben auch so Referenzen klar werden. Also in ihrem neuen Roman beispielsweise bezieht sie sich klar auf Wizard of the Crow und andere wirklich kanonische Texte der afrikanischen Literatur. Und das muss man eben kennen, um es zu sehen.
Wizard of the Crow, Herr der Krähen, ist ein Roman des kenianischen Schriftstellers Ngugi wa Thiong'o. Auch er spielt in einem fiktiven Staat mit einem hochbetagten Autokraten.
Dominik Hensel formuliert den bekannten Vorwurf, dass die Referenzen schwarzer Literatur im Westen unbekannt seien, während die des weißen Kanons im globalen Süden bekannt sind. Doch niemand kann alle Anspielungen und Einflüsse eines gelungenen Buches kennen. Nur Violet Bulawayo etwa zitiert unter anderem den Hip-Hop der 90er, Lauryn Hill und Eminem. Der Song, den in Glory erst ein paar Kinder singen, bevor er als Remix viral geht, verweist wohl auf Tolokuti Hey, ein Hit des südafrikanischen Rappers Killer Kau. Vielleicht war in seiner Mehrsprachigkeit auch Fela Kutis Song Beasts of No Nation eine Inspiration für No Violet Bulawayo. Inspiriert von einer Rede von Peter Willem Botha, Südafrikas Präsident der Apartheid, lässt Fela Kuti Politiker als Tiere in Krawatte und Anzug auftreten. Die Interpretation von Kunstwerken lässt sich nicht abschließen.
No Violet Bulawayo und Astrid Haruma pendeln zwischen ihrer Nicht-mehr-Heimat und ihrer Noch-Nicht-Heimat hin und her. The Third Space, der dritte Raum, ein Raum des Dazwischen. Diesen Begriff hat Homi Bhabha, der wie Frantz Fanon zum Theoretiker der Postcolonial Studies wurde, für die Situation der Autorinnen geprägt. Die Autorinnen begreifen ihre Vielsprachigkeit als zentrales Merkmal ihrer Kunst. So wie Astrid Haruma, von der viele Bücher im Original mit einem Zitat der Autorin auf der Buchbinde erschienen sind.
Ich bin verheiratet mit Surinam. Die Niederlande sind mein Geliebter. Ich habe eine homosexuelle Beziehung mit Afrika und eine Neigung zu Affären mit allen anderen Ländern.
Vielsprachigkeit als Polyamorie, das könnte ein Weg aus dem Gefängnis der schwarzen Literatur, der Reduktion auf Trauma, Verlust und Gewalt sein, hin zum Verständnis, dass die Lebensrealität schwarzer Menschen eben nicht nur Unterdrückung durch die weiße Macht bedeutet. Dominik Hensel hofft, dass auch die Verlage im deutschsprachigen Raum bald alle Facetten der Literatur schwarzer Menschen zum Vorschein bringen.
Also es muss einfach auch möglich sein, unterschiedliche Texte, unterschiedliche Erfahrungen zu haben, die eben nicht irgendeinem Klischee entsprechen. Denn diese Klischees sind dann eben oft von der Mehrheitsgesellschaft entwickelt und so sollen bedient werden, damit der Markt quasi überhaupt erkennt, aha, hier handelt es sich um schwarze Literatur.
Als Lektorin beobachtet Laura Weber für die schwarze Literatur radikal neue Schreibweisen. Jennifer Nansubuga Makumbi aus Uganda etwa hat mit Kintu einen historischen Roman geschrieben, in dem keine einzige weiße Person auftaucht.
Sie hat die gesamte Phase der Kolonialisierung komplett ausgeklammert. Und sie hat gesagt, das war das größte Risiko, das sie als Schriftstellerin jemals eingegangen ist, weil weiße Menschen brauchen einen Haken ihrer selbst, um Empathie, um Interesse überhaupt nur für diesen Text entwickeln zu können. Ich glaube, das ist sehr wahr und suche jetzt aktiv nach Texten, in denen weiße Menschen keine Rolle spielen. Und zwar nicht als Unterdrücker und nicht als Idole und nicht als Randfiguren, die eben eine Projektion ermöglichen, sondern in der sie einfach keine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine neue Herausforderung für die deutsche Leserinnenschaft, sich auf solche Texte einzulassen und ihren Wert zu erkennen.
Black is Beautiful, die Konjunktur schwarzer Autorinnen von Nora Karches. Es sprachen Christine König, Stefanie Eid und Hansa Cipionka. Regie Friederike Wigger, Ton Alexander Brennecke, Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur. Übersetzt wurden die Bücher von Bettina Bach, Jan Schönherr und Beate Till.